50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Eine Woche ist vergangen seit der letzten Folge hier bei den schwarz-gelben Geschichten. Seid ihr herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich wieder einen tollen Gast. Wir haben uns eben schon unterhalten und ich habe gemerkt, das wird wieder eine sensationelle Ausgabe. Ja, sie lacht schon. Schön, dass du bei uns bist, Annette Kritzler, herzlich willkommen.
Dankeschön, Sascha.
Wir knüpfen ein bisschen da an, wo wir thematisch in der Vorwoche schon unterwegs gewesen sind. Aber nur ein kleines bisschen. Denn dieser Pokalsieg 89, das haben wir im Gespräch mit Felix Meininghaus auch festgestellt, der ist so besonders in der Historie von Borussia Dortmund und auch in deiner persönlichen Verbindung mit dem BVB. Vielleicht sollten wir zunächst mal erwähnen, du kommst nicht aus einer fußballaffinen Familie, obwohl du aus Dortmund kommst, das gibt's doch gar nicht.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin auch immer wieder überrascht, aber so ist das nun mal. Man kann sich seine Familie ja nicht aussuchen und auch nicht, für was die sich so begeistern. Und in meiner Familie war Fußball eben nun mal kein Thema. Insgesamt waren die sportlich nicht so ganz doll unterwegs. Da ging's mir ums Wandern und Radfahren, aber dann war auch schon ein bisschen Ende Gelände.
Ja, das ist ja kaum zu glauben. Insbesondere, wenn die Familie aus Dortmund kommt. Also ja. Das verstehe ich ja gar nicht. Ja,
es liegt vielleicht daran, dass es ein ganz kleiner Vorort ist, sehr ländlich geprägt. Keine Ahnung, ob die Welle bis dahin vielleicht nicht durchgeschlagen hat. Keine Ahnung.
Wahnsinn, kaum zu glauben. Aber das Schöne ist, du sitzt ja hier auch mit einem BVB-Schal und mit einem T-Shirt und so weiter. Also bist Borussin durch und durch. Das heißt, dich hat es ja zum Glück erwischt. Das ist ja das Gute.
Entschuldigung, das ist ein Hoodie und kein T-Shirt?
Ah, Entschuldigung.
Bitte.
Entschuldigung.
Ja, also hier, hallo, ist der Borsigplatz drauf. Ja, genau, mich hat es erwischt. Ich bin 1988 an den Borsigplatz gezogen, in so eine Studenten-WG, wie man das so macht. Man muss ja endlich mal zu Hause raus. Und ich bin dorthin gezogen und natürlich weiß man, dass der BVB dort geboren ist. Aber was ich definitiv nicht gewusst habe, ist, wie die Leute da ticken. Und das war dann schon eine ziemliche Sozialisation, muss man glaube ich sagen.
Ja, ist aber zum Glück in die richtige Richtung gegangen.
Das würde ich heute auch so sehen, unbedingt. Ja. Hat funktioniert, haben die gut gemacht.
Ja. Es gibt in den Büchern, die der Kollege Uwe Schädelbauer geschrieben hat, zwei Geschichten von dir. Also wir teilen die Sendung heute so ein klein wenig auf in die eine und in die andere Geschichte. Aber wir beginnen natürlich chronologisch und deswegen Ende 80er ganz besonders wichtig. Du hast gerade gesagt, du bist dann an den Borsigplatz gezogen und hast da auch direkt skurrile Erfahrungen gemacht. Wobei im Rückblick kann man ja sagen, so skurril sind sie gar nicht, sondern du hast sofort gemerkt, Borussia Dortmund ist hier geboren, so hast du es gerade eben ausgedrückt, aber ja. Man lebt dort auch Borussia Dortmund. Das hat sich ja bis heute nicht verändert. Aber damals bist du zum Beispiel zum Metzger gegangen oder zum Bäcker und das war sehr speziell.
Das war in jedem Fall speziell. Also das ist tatsächlich die Form der Sozialisation, wie das wahrscheinlich heute auch am Borsigplatz noch so ist, wenn Leute so unbedarft dahin ziehen. Also in meinem Fall war es die Metzgerfrau Schlinger. Metzgerei gibt es heute gar nicht mehr. Ist ja viel verloren gegangen im Zuge des Strukturwandels. Aber als die dann an einem Dienstagmorgen hinter der Theke stand und zu mir sagte, wie haben wir denn gespielt, war meine erste Reaktion, wir haben noch nie zusammen gespielt. Das meinte die natürlich gar nicht. Die wollte jetzt das Ergebnis von Borussia Dortmund wissen. Das hat so einen Moment gedauert. Und als mir das klar wurde, war auch klar, hier tut sich gerade ein Loch auf und das falle ich auf jeden Fall rein. Ich hatte das Ergebnis nicht parat. Entsprechend mürrisch wurde mir die Wurst dann in der Tüte auf die Theke geknallt. Mit dem Nachsatz, der bis heute also für mich prägend ist, am Borsigplatz, Mädchen, das musst du dir merken. Da lebt und stirbt man schwarz-gelb.
Oh, sehr schön. Ja, das ist ein toller Titel vielleicht für diese Sendung, aber wir hoffen natürlich, dass wir hier lebend rauskommen. Aber das ist natürlich so eine klassische Geschichte und hat dich ja tatsächlich dann bis heute geprägt. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist danach zum Bäcker und hattest Angst, dass du da keine Brötchen bekommst.
Ja, also gerade wenn ich so im Rückblick nochmal darüber nachdenke, die dortige Bäckerei-Fachverkäuferin Anne Bürger war einer der größten BVB-Fans. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar und ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Metzgerei Verkäuferin drüben anruft und sagt, ich frage die mal, wie wir gespielt haben, die hat keine Ahnung. So war es aber zum Glück nicht. Also das Frühstück war gesichert.
88 bist du da hingezogen und dann hat es ja zum Glück nicht allzu lange gedauert, bis die Welle auf dich übergeschwappt ist. Vielleicht kannst du aber mal den Weg bis zum Pokalsieg 89 schildern, weil das hat ja dann auch ein paar Monate gedauert, bis der BVB dann endlich den ersten Titel nach ganz, ganz vielen Jahren gewonnen hat, aber insbesondere natürlich dieses eine Jahr sozusagen dazwischen. Was ist da passiert? Wie hast du das alles aufgesogen auch? Damals natürlich ganz klassisch, es gab noch kein Internet, gar nichts. Hast du das in den Zeitungen mitbekommen? Wie lief das damals für dich?
Also es war schon auffällig, dass an Spieltagen häufig die Straßen deutlich leerer waren und man musste im Prinzip gar nicht Fußball gucken oder hören. Am Borsigplatz hat man das durch Hubgeräusche aus Fenstern heraus oder auch mit den Autos ganz klar mitbekommen. Hat Borussia gewonnen oder nicht? Es hat ein bisschen gedauert in meinem Fall. Es ist ja gerade schon deutlich geworden, dass es da noch eine quasi Anlaufphase brauchte. Aber als ich verstanden habe, was diese Hubgeräusche immer mal wieder bedeuteten, so am Wochenende, je nachdem an welchem Tag gespielt wird, war das für mich ganz interessant. Und dann hat man auch so ein bisschen mehr darauf geachtet, wie sind denn da die Fenster geschmückt? Und dann stehen ja an bestimmten Spieltagen auch ganz viele Leute, die mit der Bahn ins Stadion fahren. Und immer mal wieder konnte man Kneipen auch, also in Kneipen beobachten, dass Leute sich trafen, gemeinsam Fußball geguckt haben oder das eine oder andere Fenster war mal offen. Dann konnte man Jubelschreie hören. Das galt ja auch für das Haus, in dem ich gewohnt habe, oben unterm Dach. Ich wohne da immer noch. Nachbarn sind zwar nicht mehr alles die gleiche, aber wir sind eine gute Hausgemeinschaft und das ist tatsächlich bis heute so geblieben. Im zweiten Stock, der Kollege hat den größten Bildschirm, da treffen wir uns dann gerne mal und gucken gemeinsam Fußball.
Ach, das ist ja herrlich. Da müssen wir aber gleich dann nochmal drüber sprechen.
Gerne.
Aber ich finde interessant, was du eben gesagt hast. Du bist aus einer ländlichen Gegend in Dortmund direkt ins Herz der Stadt sozusagen gezogen, ja, mehr oder weniger, aber zum schwarz-gelben Herz auf jeden Fall. Und da in eine WG, war das in eurer WG gar kein Thema, Borussia Dortmund?
Nee, ich bin mit einer Frau, also mit einer guten Freundin und deren dreijährigen Sohn dort eingezogen und die hatte nun mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Die ist auch sehr schnell dann der Liebe wegen aus der WG ausgezogen und dann gab es halt ein bisschen Belegschaftswechsel sozusagen. Aber das war auch tatsächlich immer so, dass das Menschen waren, die eher weniger mit Fußball zu tun hatten.
Okay, da muss ich aber die Auswahl ein bisschen kritisieren jetzt an der Stelle.
Na, manchmal spielt ja vielleicht auch das nicht die oberste Rolle, sondern manchmal ist vielleicht ja auch die Liebe im Spiel. Also ich kann ja nichts dafür, ich kann die Menschen ja auch nicht zu ihrem Glück zwingen, aber wenn man das Herz an jemanden verloren hat, wohnt man auch gern mit dem zusammen, auch wenn der nicht schwarz-gelb ist. Also ich glaube, es wäre schwierig geworden, wenn andere Farben im Spiel gewesen wären.
Ja, das
wäre jetzt gar nicht gegangen und das wollen wir an dieser Stelle am besten auch nicht vertiefen.
Ja, da haben wir letzte Woche schon so ein paar Andeutungen gehabt und schnell festgestellt, wir konzentrieren uns auf das, was gut ist.
Also das auf jeden Fall
besser. Und das ist natürlich schwarz-gelb. Ja, und dann kam irgendwann halt dieser Sommer 1989 und so wie Felix das letzte Woche erzählt hat, ich habe jetzt schon den Eindruck, du wirst uns genauso mitnehmen auf eine tolle Reise, auch wenn du natürlich nicht in Berlin vor Ort gewesen bist, aber halt an dem Ort, wo erstmal alles begann und vor allem, wo das damals ein bisschen so kulminierte, wo man natürlich so gut wie quasi gar nicht woanders mitbekommen hat, wie es war. Wo hast du damals das Spiel dann aber genau geguckt und wie hast du dich in Anführungsstrichen auf diesen großen Tag in Dortmund vorbereitet?
Jetzt muss ich zu meiner Entschuldigung nochmal sagen, ne? Das ist ja in der ganz frühen Phase meines Ich entdecke, wo ich hier eigentlich bin. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich mit dem besagten Nachbarn zusammen das Spiel geguckt habe und nicht wirklich wusste, was, also zum einen natürlich große Freude, unser Held von Berlin, keine Frage, das war alles super, aber so richtig war der Funken noch nicht übergesprungen, das muss ich offen zugeben. Und dann drang, und das ist für mich eigentlich so die eigentliche große Ansteckungsphase, nicht das Spiel selber. Da musste ich mich ja erst noch ein bisschen einfinden. Also mit den ganzen Themen wie Abseits und so weiter und so weiter. Das war noch ein Lernprozess, da war ich ja sehr weit von entfernt. Ich fand es gut und Dortmund hat gewonnen, das ist meine Stadt. Das ist jetzt sozusagen ein Sieg, der ja auch für uns alle etwas Besonderes bedeutete. Aber so der richtige Bäm, der kam dann, als ich erkannte, drüben auf dem Borsigplatz, da geht jetzt gerade irgendwas ganz Komisches ab. Also ich hörte diese Geräusche, der Nachbar hat gleich gesagt, komm, wir gehen mal gucken, ich weiß schon, was da geht. Und ich dachte so, echt? Ja, okay. Und dann kommen wir die Wambler Straße entlang. Das ist da, wo heute ja der Franz-Jacobi-Platz gerade im letzten Jahr frisch benannt wurde. Dieser kleine Borsigplatz, der keinen Namen hatte. Genau da entlang, auch am Wohnhaus von Franz Jacobi vorbei, das ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst auf dem Schirm hatte. Und dann sehe ich da Polizeiautos und andere Wagen mit schwarz-gelben Schals, Ehrenrunden fahren, lautes Gehupe. Die Menschen strömen auf den Platz. Da sind total Bekloppte, die pinseln mit schwarz-gelben Farben die Straße an und keiner meckert. Das hat mich total geflasht. Und dann natürlich in die Masse rein und mittreiben lassen. Das war der Moment, wo es mich gepackt hat, wo ich gedacht habe, ey, so geile Feier. Das ist so super hier. Ich bin hier genau richtig.
Das Kuriose ist, ich habe ja als Fan schon einige Titel von Borussia Dortmund miterlebt, auch im Stadion, beispielsweise 2011, 2012, unter anderem die beiden Meisterschaften und den Pokalsieg. Aber ich war noch nie am Borsigplatz, wenn gefeiert wurde, tatsächlich. Ist irgendwie noch nicht zustande gekommen. Mhm. Und wenn ich das so höre, also dann tut es natürlich umso mehr weh, dass das zuletzt mal nicht geklappt hat und wir alle ja schon kurz davor waren, da wieder zum Borsigplatz zu fahren. Aber da merkt man richtig, wie dich das, wie du gerade gesagt hast, geflasht hat. Dass das der Moment war, wo es dich so richtig gepackt hat.
Absolut. Also die Menschen, die hatten ihre Fahnen rausgehängt. Ich meine, zu der Zeit war bei Röhrs tatsächlich auch noch Vorverkaufsstelle. Da haben wir in der Nacht vorher, das weiß ich jetzt heute, das ist mir da natürlich nicht bewusst gewesen oder Tage vorher, Nacht vorher, glaube ich nicht. Da fand der Kartenverkauf statt. Da sind Fotos in eurer Zeitung tatsächlich gewesen, die stehen da in Massen, um eine dieser wenigen Karten für Berlin zu ergattern. Und das ist ganz klar, wenn man bei Röhrs in diese Verkaufsstelle, die ja eigentlich auch ein Schreibwarenladen war, gegangen ist und nur so einen Hauch von Interesse an der Geschichte geäußert hat, dann haben die beiden natürlich auch gerne mal die ein oder andere Anekdote erzählt. Das war toll. Und die haben 89 eine alte Fahne von 56 draußen rausgehängt. Also diese Halterung für die Fahnenstange, die ist draußen auch immer noch zu sehen. Und die hängen da auch nur ein paar Tage, damit da nichts dran kommt, ne?
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Aber in Dortmund wird natürlich, Dortmund-Fanartikel wird da nicht geklaut, ne? Also hoffe ich mal zumindest. Zumindest sowas.
Also
aber
die nicht, das ist eine historische gewesen. Ja. Da haben die schon drauf geachtet. Aber ich kann mich noch sehr deutlich erinnern, als wir 100-Jahr-Feier hatten, also 100 Jahre Borussia Dortmund, echte Liebe, da sind Fahnen an den Borsigplatz gekommen. Wir sind ja beflaggt einmal im Kreisel und dann natürlich in den Ausfallstraßen. Und diese echte Liebe-Fahnen, also ich war ein bisschen überrascht, als angekündigt wurde, dass wir 400 Stück bekommen. Und dann habe ich aber auch verstanden, warum. Mhm. Also es gibt da Häuser, die können jedes Fenster damit bestücken. Und es gab so Teleskopstangen mit Messerchen dran. Also es ist abenteuerlich. Und wir haben tatsächlich mit den 400 das gerade so geschafft. Irgendwann war der Markt gesättigt, dann hat sich das auch wieder beruhigt.
Aber 400 Stück, das ist natürlich ordentlich. Und ja, dieser Platz ist der schwarz-gelbe Geburtsort, das wissen wir alle, im Wildschütz damals wurde der Verein sozusagen gegründet und das ist die Ursprungsgeschichte, aber wir befinden uns ja jetzt im Jahr 89, was ist denn danach passiert?
Also danach bin ich nach Hause mit so einem schwarz-gelben Dusel im Kopf, das muss man ganz klar sagen und habe dann natürlich nochmal so ein bisschen das sacken lassen und für mich, ja, zu Hause brauchte ich damit tatsächlich nicht kommen, also das hat nicht weiter geholfen, alle Versuche. Dann passiert natürlich eine ganze Weile, ehrlich gesagt, nicht ganz so viel. Ich finde Fußball dann interessant. Wir haben eine Mannschaft, ich finde die großartig. Aber es vergehen tatsächlich noch mal einige Jahre. Man darf nicht vergessen, ich war mitten im Studium. Ich war auch noch ein bisschen anders unterwegs als heutzutage. Tatsächlich vergehen fast 20 Jahre, bis sozusagen dieses Thema Borussia Dortmund noch mal einen ganz anderen Drive in meinem Leben bekommt. Also ich bin Fan, ich mag die Spiele, ich gucke mit den Nachbarn zusammen, es ist vor allen Dingen ein geselliges Miteinander, man hat immer eine Gesprächsrunde sofort, egal in welche Kneipe man kommt, darüber kann man immer reden, wir haben den Aktienbecher gehabt, wo die Ältesten sich ja auch gerne noch getroffen haben, das war alles toll und das habe ich auch sehr genossen, aber bis das nochmal so einen anderen Aspekt in mein Leben setzt, vergehen dann doch nochmal einige Jahre, etwa bis 2005.
Das ist ein langer Zeitraum. Ja. Bevor ich aber frage, was dazwischen passiert ist oder auch nicht passiert ist und was dann passiert ist um 2005 herum, muss ich natürlich wissen, bist du dann Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwann mal ins Stadion gegangen oder hat das auch bis 2005 gedauert?
Nee, tatsächlich hatte ich meinen ersten Stadionbesuch schon in der weiterführenden Schule. Da haben wir uns also mal ein Jugendspiel angeguckt. Jetzt frag mich mal, ich glaube es war gegen Portugal. Das hat mich schon, die Stadionatmosphäre hat mich schon sehr begeistert. Also das fand ich schon gut, aber es war jetzt nicht, ich muss das einfach ganz ehrlich sagen, ich habe mich erst sehr spät mit der Geschichte des BVBs dann auseinandergesetzt und ab diesem Zeitpunkt hat das, wie ich es gerade gesagt habe, einen anderen Drive bekommen. Ansonsten war ich tatsächlich in der Zwischenzeit nicht im Stadion.
Das ist ja eigentlich kaum zu glauben, Annette.
Ja, jetzt fragst du dich, warum ihr mich eingeladen habt. Ne?
Ja.
Meine Güte.
Ja, aber bislang gefällt mir die Geschichte sehr, sehr gut. Bis auf diesen kleinen Fauxpas, dass du einfach gar nicht ins Stadion gegangen bist. Aber du bist ja dann ab 2005 und in den Folgejahren unfassbar oft in dieses Stadion gegangen. Und deswegen klappe ich mal hier das erste Buch zu. Und du hast ja noch eine zweite Geschichte erzählt. Nicht nur, ja, der Jubel am Borsigplatz spielt da eine Rolle, sondern du hattest selber auch eine ganz andere Position und bist ganz oft durchs schönste Stadion der Welt gegangen.
Ja, das ist richtig. Also vielleicht versuchen wir es auch hier ein bisschen chronologisch. 2005 ist ein Jahr, in dem tatsächlich ich zusammen mit dem Leiter des damaligen Höschmuseums und meinem guten Freund aus der Wirtschaftsförderung Hubert Nagusch das Buch über den Höschpark auf den Weg bringen. Ich bin diejenige, die Zeitzeugeninterviews macht. Da trifft man, das lässt sich nicht vermeiden, natürlich auch auf das Thema Borussia Dortmund. Es ist nun mal der Ort, wo auch die Weiße Wiese gewesen ist. Und im Zuge dessen entsteht dann tatsächlich so eine, ja im ersten Moment muss man sagen, verrückte Idee, nämlich Führungen über das Quartier Borsigplatz auf den Weg zu bringen. Ich habe in der Zwischenzeit studiert, vielleicht erklärt das ein bisschen, warum ich dann weniger Zeit hatte, mich diesem schwarz-gelben Thema zu widmen. Und mit dieser geografischen Geschichte, mit diesem geografischen Background und der Thematik Industrie, Kultur und Tourismus finde ich dann eben meinen Weg dahin, dass ich vielleicht eine besondere Berufung habe, Geschichte und Geschichten zu erzählen. Und diese Idee, den Borsigplatz sozusagen touristisch aufzuwerten, diesen blinden Fleck zu beseitigen und den Menschen auch etwas mit auf den Weg zu geben, zu seiner Geschichte, aber auch zur schwarz-gelben Geschichte, das klang für viele aus der Museumsbranche zunächst sehr absurd, aber jetzt sind wir 16 Jahre am Markt. Ich glaube, wir haben nichts falsch gemacht. Und wenn man darüber nachdenkt, welche Geschichten erzählt man denn jetzt über den Borsigplatz, dann ist die schwarz-gelbe Geschichte, die ist ja quasi gesetzt. Also an der kommt man nicht vorbei. Und so kommt es, dass wir 2006 die Borsigplatz-Verführung ins Leben rufen im Jahr der WM in Dortmund.
Da nehme ich mal ganz schwer an, gab es direkt auch ein großes Interesse?
Tatsächlich nicht.
Oh!
Wir wollen an der Stelle mal ganz ehrlich bleiben. Die WM hat alles überschattet und unsere kleinen Maßnahmen, wenn man so ein kleines Unternehmen ist, das jetzt an den Mann und die Frau zu bringen, sind so ein bisschen im großen Hype veräppt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, unser erster Testlauf zu der Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund, also heißt Weiße Wiese Spurensuche zu den Wurzeln des BVB, da war natürlich, also ich bin sehr stolz, dass Dieter Hoppi-Kurat mit uns gelaufen ist und ebenso Pere Meyer, der auch noch eine sehr schöne Geschichte für seine BVB-Historie sozusagen zum Besten gegeben hat. Das war schon etwas ganz Besonderes und hat mich auch bestärkt. Letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, ohne die vielen Geschichten, die Gerd Kolbe mir mit auf den Weg gegeben hat, wären unsere Führungen wahrscheinlich inhaltlich nur halb so schön.
Ja, schönen Gruß an der Stelle. Auf jeden
schönen
Fall
Gruß an Gerd
Kolbe,
genau.
An einen ganz, ganz tollen Menschen und, glaube ich, das wandelnde BVB-Archiv. Und ich freue mich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, ihn zu sehen und mit ihm über den BVB zu plaudern. Und das sind ja dann Geschichten, da bräuchten wir wahrscheinlich ein eigenes Format für, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir ihn hier auch noch sehen werden im Laufe der kommenden Wochen. Und ich habe es ja gesagt, du bist oft dann in diesem Stadion gewesen. Was hat sich dann nochmal verändert? Warum bist du regelmäßig dort gewesen und warum warst du dann auch wichtig für die Leute, die mit dir dort unterwegs gewesen sind?
Also nachdem wir diese Geschichte mit den Führungen auf den Weg gebracht haben, meldete sich bei uns tatsächlich Dortmund Tourismus. Mit der Anfrage vom Stadion, also wir wären halt aufgefallen, die zwei Frauen, die zur Fußballgeschichte von Borussia Dortmund solche Führungen machen und da wäre jetzt Interesse, es würde jetzt etwas Neues geben, nämlich Stadionführungen ob wir uns vorstellen können, das auch zu machen. Das fanden wir natürlich großartig. Also auf der einen Seite zeigen wir in der Historie die Gründungsgeschichte und auf der anderen Seite können wir in der aktuellen Entwicklung und der Gegenwart sozusagen von Borussia Dortmund auch nochmal unser Wissen und unser Können zum Besten geben. Das war für uns ein super Deal und das hat total Spaß gemacht. Ab da waren wir dann tatsächlich Stadionguides und haben in den heiligen Hallen Orte zeigen können und dürfen, die man eben nicht beim normalen Spieltag erlebt. Und das war ganz großes Kino. Das hat unglaublich Spaß gemacht.
Kannst du dich noch an deine erste Stadionführung erinnern und warst du auch ein bisschen aufgeregt?
Also ich würde vielleicht ein bisschen anders anfangen, als du gefragt hast, aber dann auf deine Frage zurückkommen. Tatsächlich habe ich zunächst mal die große Fußball-Gigantentour mit Gerd gemacht. Das ist ja ein bisschen bitter, wenn man das sagt, weil da ist ja auch drüben in der Stadt ohne Namen. Aber man kommt dann eben auch in unsere heiligen Hallen. Das saugt man erstmal auf wie ein trockener Schwamm. Also weil ich bis zu dieser Anfrage auch gar nicht so genau wusste, dass es Stadionführungen gibt. Das war natürlich schon etwas Besonderes und an diesem unglaublichen Input und seinen Entertainer-Qualitäten orientierte sich dann auch das, was ich dort machen wollte. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe selten so viel Lampenfieber gehabt wie da. Das war echt krass. Aber es ist so die erste Viertelstunde, man checkt so ein bisschen, wie ist denn die Gruppe drauf, kann ich mich an alles erinnern, was ich mir versucht habe, auf meine Festplatte zu packen. Und wenn die Gruppe aber gut funktioniert, also auch gut anspricht, dann ist es ein, ja, mehr ein Dialog und weniger so ein Monolog und ich führe euch von A nach B, sondern dann gibt es so eine Geschichte die andere. Und über die 10 Jahre, die ich das gemacht habe, auch zusammen mit Aki Schmidt, das muss man wirklich ja auch nochmal erwähnen, das ist etwas ganz Besonderes auch für mich gewesen, kommt ja auch die eine oder andere Geschichte dazu. Und davon lebten diese Führungen. Plus die besonderen Erlebnisse, die man dort hat. Also ich hatte da ein Ehepaar, also ein angehendes Ehepaar. Das war von langer Hand geplant. Also sie hat gesagt, dass sie ihn im Stadion fragen wird und zwar bei einer Stadionführung. Das haben wir aber wirklich lang vorbereitet mit Currywurst und mit Luftballons und dass an allen möglichen Ecken schon Sachen gestanden haben. Die hat sich also mit mir vorher getroffen, die angehende Braut. Und dann haben wir das alles deponiert und er wusste nichts. Er wusste nur, an dem Tag ist eine Stadionführung. Und dann kommt dieser Moment unten an der Trainerbank, wo sie schon ganz aufgeregt ist und dann alle ganz leise werden. Alle wussten das, nur er, wie gesagt, nicht. Ich ja auch. Und dann hat sie ihn gefragt und das ist dann so, hoffentlich sagt der jetzt ja. Was passiert, wenn er nein sagt? Das ist furchtbar, ja. Und aber der war so gerührt, dem kullerten wirklich die ich habe auch nach am Wasser gebaut, ne? Also das war auch für mich, konnte erstmal nichts mehr sagen. Brauchte auch mal so einen Moment und einen O-Saft, um wieder runterzukommen. Er hat ja gesagt, das war großartig. Und interessanterweise habe ich die dann, ja, am Tag der Hochzeit waren die dann auch nochmal am Stadion. Da hatten die sich nicht angemeldet. Und dann stehe ich draußen, warte auf eine Gruppe und ich sehe diese Braut im Hochzeitskleid mit ihm an der Seite. Und die sehen mich und sagen, boah, Annette, wir haben nicht gefragt und nicht Bescheid gesagt. Aber wir haben gerade spontan entschieden, wir würden gerne ein Foto auf der Trainerbank machen. Meinst du, das geht? Und es war zu der Zeit also noch möglich, dass wir mal eben kurz reingehuscht sind und auch das natürlich noch auf den Weg gebracht haben. Die beiden werden das nie vergessen. Wir haben immer noch mal Kontakt und ich werde das auch nie vergessen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Du wirst das auch nie vergessen, nein, weil das ist natürlich ein ganz, ganz besonderer Moment. Die Gruppe, die dabei war, weil das sind ja bei Führung nicht immer Leute, die sich kennen. Mhm. Wussten die davon?
Das war eine private Gruppe, also innerhalb der Familie und des Fanclubs, jetzt bitte nicht fragen, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe zu viele Fanclubs im Kopf, aber die wussten davon. Also es war wirklich, in der Gruppe war alles klar, der Einzige, der nicht wusste, war der zukünftige Ehemann.
Ja, sehr schön. Toll, dass das so funktioniert hat und auch schön, dass ihr auch noch ab und an miteinander in Kontakt seid. Mhm. Das zeigt ja auch die ganze Verbundenheit auf und das merkt man auch. Du bist 88 zum Borsigplatz gekommen und die Verbundenheit ist mit jedem Jahr im Prinzip gewachsen. Das kann man ja schon so sagen.
Das kann man unbedingt so sagen. Möchtest du noch eine interessante oder schöne, rührende Geschichte?
Aber natürlich, dafür sind wir hier zusammen. Hier,
ne? Ja, klar. Also wenn ich mich an meine Stadionführungszeiten erinnere, gibt es eine zweite Geschichte, die mich, also bis heute, die ich auch bei meinen Führungen gerne mal erzähle. Und zwar, ich habe so ein spezielles Faible für Leute mit Handicap und an dem Tag war es eine fünfköpfige Gruppe, eine Familie und der Sohn im Rollstuhl. Es gibt ja spezielle Wege auch im Stadion und nun, wir sind unterwegs, stehen dann unten an der Süd und dann hat er irgendwann gesagt, also dann haben sie mir erzählt, warum er im Rollstuhl sitzt, was ja nicht so ganz normal ist, aber der hatte halt einen schweren Unfall, der lag im Koma, der war jetzt ein Weilchen sozusagen wieder aus dem Koma raus und übte jetzt auch das Gehen, aber es klappte noch nicht so gut, deswegen der Rollstuhl. Und dann hat er mir da unten gesagt, boah, ob das wohl möglich wäre, dass er nochmal hoch kann auf Block 13, weil da hätte er vor seinem Unfall immer gestanden. Das wird jetzt aber einen Moment dauern, weil so gut ist er nicht zu Fuß. Guckt dann seine beiden Freunde an und sagt, helft ihr mir? Und Annette, ist das denn überhaupt möglich? Und jetzt, was für eine Frage. Das, natürlich, das machen wir jetzt unbedingt. Du musst da oben hin. Und dann haben die sich langsam da hochbewegt und ich kann das, also die Eltern standen neben mir. Und als der Papa zu mir sagte, das, was sie dem heute an Motivation gegeben haben, das ist unbezahlbar. Und man merkt schon, dass meine Emotion da also auch noch sehr groß ist, weil der stand da oben und hatte Tränen in den Augen. Und ich weiß, dass das heute wieder klappt mit dem Laufen. Ne?
Also
das
der
ist,
steht jetzt wieder regelmäßig im Block 13?
Ob der jetzt auf der Süd steht, auf 13, weiß ich nicht genau. Aber der ist halt zurück ins Leben gekommen. Und ich glaube, auch das ist ja etwas, was für Borussia Dortmund ganz besonders ist, dass es Menschen wirklich auch eine Richtung gibt.
Ja,
und Motivation absolut. Und Freude und Glück. Das ist unglaublich.
Ja, und vielleicht ist diese Geschichte auch der passende Übergang zu dem letzten Thema, was wir noch kurz anreißen wollen. Das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt. Da gab es dann 2012 einen ganz besonderen Jubel am Borsigplatz.
Ja, richtig, ja? Natürlich, das Double. Ich habe vorher noch Stadionführungen machen dürfen. Die waren natürlich rappelvoll. Also wir haben in den Hochzeiten, also im Jahr davor, das war, steht auch im Buch nochmal, da waren es bis zu 100 Teilnehmern an dem Tag, als wir das Pokalspiel auch, nicht das Pokalspiel, Meisterschaftsspiel hatten. Und 2012 war das nicht ganz so voll, weil viele ja schon zum Spiel irgendwo sich einquartiert hatten. Und ich habe dann zugesehen, dass ich meine Führung schnell durchkriege, weil dann ging es ganz zackig an den Borsigplatz. Wir hatten ausnahmsweise Public Viewing im Höschpark. Was für ein geiler Ort, um Fußball zu gucken und dann noch so ein Spiel. Es ist ja quasi auf der Fläche der alten weißen Wiese. Das wollte ich mir auf keinen Fall nehmen lassen. Und stehe dann da mit Freunden. Meine Freundin sagt noch ganz überzeugt, wir spielen mit Sicherheit 6-2. Und ich denke, wow. Heeres Ziel, kann ich mir nicht vorstellen, aber man weiß es nicht.
Knapp vorbei.
Ja, aber ist ja echt hart nah dran gewesen. Und dann haben wir dieses Ding in den Sack gekriegt und haben das Double sozusagen für uns entschieden. Und dann sind wir an dem Borsigplatz. Das macht man bei uns ebenso. Und an dem Tag hatte Galatasaray in der Türkei bereits die Meisterschaft gewonnen. Und auf dem Borsigplatz fuhr man schon Ehrenrunden. Nur eben für diesen Verein. Und dann war dieser Moment, wo sich diese beiden Gruppierungen vermischten und wo wir alle gemeinsam für alle Seiten diese unglaubliche Freude geteilt haben. Dazu kommt dann noch, dass wir zu der Zeit einen Hausmeister in dem Haus mit dem Türmchen, man kennt das, es ist so das bestimmende Gebäude am Borsigplatz, das heißt Concordia Haus. Und dieser Hausmeister hat immer seit 1995 die Aufgabe gehabt, dort oben bei der Meisterschaft oder einem Pokalsieg von Borussia Dortmund die Glocke zu läuten. Und das machte der an diesem 12. Mai tatsächlich auch. Und das kann man sich, glaube ich, nur ganz schwer vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Ich versuche es trotzdem mal so lebhaft wie möglich zu schildern. Als Günther Domscheit oben die Glocke läutete, da stockte unten auf dem Borsigplatz der Verkehr. Und die Leute waren plötzlich total still und lauschten diesem Geläut. Und es war so ein Gänsehautmoment, dass mir also wirklich auch da die Tränen gekommen sind. Weil ich nie vergessen war, ein Ticken geiler, weil es so bottom-up war, so aus sich selbst heraus. Ja, danach war ja natürlich Double-Fire, klar, das war Riesenshow. Aber dieser sehr intime Moment, der so aus sich selbst heraus entstanden war, der wird mir auch noch ewig in Erinnerung bleiben.
Du hast gerade eben gesagt, du versuchst das so lebhaft wie möglich zu schildern. Ich glaube, das ist dir nicht nur bei dieser Geschichte gelungen, sondern bei den anderen Geschichten, die du erzählt hast, auch. Annette, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich herzzerreißende Geschichten auch hier zu erzählen. Eine ganz besondere und spezielle, ja, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet. Natürlich in Teilen weiß ich es, weil ich hier in die Bücher einen Blick reingeworfen habe und die Geschichten so ein bisschen erahnen kann. Aber das war nochmal ein ganz, ganz besonderer Moment. Herzlichen Dank dafür und natürlich auch herzlichen Dank, dass ihr reingeschaut habt in diese spezielle Folge, die mit Felix Meininghaus in der vergangenen Woche, die war schon sensationell. Vielleicht haben wir das diese Woche nochmal getoppt. Das entscheidet ihr natürlich selbst nach eurem eigenen Geschmack. Aber ihr könnt genauso entscheiden, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Dann nicht mit Annette, aber mit ein paar anderen ganz, ganz tollen Geschichten. Vielen Dank nochmal an dich und euch. Eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.